Welcome to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.
Ein herzliches Willkommen zur Mai-Ausgabe von Last Exit. Der Wonnemonat mit einem ganz besonderen Zuckerl. Ab morgen darf wieder außer Haus gegessen und getrunken werden. Cafés, Restaurants, Wirtshäuser sperren auf, die Schanigärten auch. Die heutige Sendung widme ich dem Thema Corona. Nein, es hängt mir noch nicht zum Hals raus. Und ja, es gäbe andere Themen, zum Beispiel die Kandidatur von HC in Wien, zum Beispiel Anschläge in Afghanistan, zum Beispiel Ibiza Reloaded und zum Beispiel 75 Jahre Kriegsende. Die heutige Sendung dreht sich aber trotzdem um Corona, weil ich bei einem virtuellen Gespräch dabei war, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Im Folgenden gebe ich einen Facebook-Chat wieder zwischen Alex und Elisabeth, Hannes und Martha. Die Diskussion ist echt, die Namen sind es nicht. Es geht um die vielfältigsten Meinungen zum seit 2 Monaten vorherrschenden Pandemie-Schreckgespenst. Alex schreibt: Ich habe Panik vor der Panikmache, dass wir alle in Angst und Schrecken versetzt werden. Eine Politik der Angstmache lehne ich prinzipiell ab. Aber ehrlich gesagt kenne ich persönlich niemanden, der krank geworden ist. Infiziert ja, aber krank nicht. Und infiziert, da wird so viel über diese Tests argumentiert, sind die jetzt wirklich 100%ig zuverlässig? Keine Ahnung. Elisabeth? Also ich kenne niemanden, der Corona verleugnet. Abgesehen davon leben wir grundsätzlich in einer Welt, die tausende Gründe zum Zweifeln liefert. Hannes? Ich kenne Idioten, die der Meinung sind, dass die Bilder aus den überfüllten Krankenhäusern fake sind. Martha? Ich darf solche Leugner leider auch kennen. Ist wie eine Wand. Kein Gespräch möglich. Echt krank. Hannes? Ich kenne also eben Leute, die das Virus für eine Verschwörung der Eliten halten. Aber was hat die Elite davon, wenn ihr eigenes Wirtschaftssystem zusammenbricht? Das grenzt doch an Verfolgungswahn, so zu denken. Martha? Am meisten schockiert mich, dass man für viele Leute entweder strammer Abnicker ohne Mitdenken oder Verschwörer ist und keine Grauschattierungen zugelassen sind. Du wirst sofort in eine Schublade gesteckt. Irgendetwas zu hinterfragen setzt einem sofort einen Aluhut auf. Ich kenne ein paar Verrückte, die das alles leugnen. Mit denen will ich nicht mal diskutieren. Fanatiker in beide Richtungen sind mir mehr als suspekt. Elisabeth? Ich kenne viele Leute, die es zumindest sehr verharmlosen. Und ich habe eine Tochter, 20 Jahre alt, keine Risikopatientin, keine Vorerkrankungen, die es hatte. Das wünsche ich keinem Menschen. Alex, das ist unwidersprochen schlimm. Ich kenne 11 Personen, die positiv getestet und in Quarantäne waren und gar nichts hatten. Das alles kann man diskutieren und dann muss man die Risiken und die Verhältnismäßigkeit abwägen. Aber jemandem Sprech- oder Denkverbot zu erteilen, ist nicht okay. Wir leben immer noch in einer Demokratie. Hoffe ich zumindest. Elisabeth, ich gehe davon aus, dass ich mich bei meiner Tochter mit ziemlicher Sicherheit angesteckt habe. Ich war die ersten 3 Tage ständig an ihrer Seite, da sie sich kaum bewegen konnte. Ich war auch 14 Tage in Quarantäne unter täglicher Kontrolle des Gesundheitssystems. Ich hatte keinerlei Symptome. Hannes, ich habe jemandem, der steif und fest behauptet, das Virus gäbe es nicht, es sei eine Erfindung und die Erkrankten litten in Wahrheit an ganz normaler Grippe und oder seien vorerkrankt, von meiner Cousine erzählt. 31 Jahre alt, Leistungssportlerin, keine gesundheitliche Einschränkung, bis das Virus kam. Hustet von einem Tag auf den anderen Blut, bekommt hohes Fieber, kein Medikament kann das Fieber senken, 3 Tage künstliches Koma, 10 Tage intubiert, sie ist wirklich dem Tod so gerade vom Messer gesprungen. Siehe da, am nächsten Tag zeigt mir der Typ, der vorher alles geleugnet hat, voller Stolz seine FFP2-Maske, die er sich für 70 Euro gekauft hat. Martha, die Welt kannst du nicht mehr eindeutig in Gut und Böse aufteilen, das hat es sowieso nie gegeben. aber mit einer kritischen Haltung kannst du aus deiner eigenen Bubble rauskommen. Das ist doch wie bei allen Themen. Es gibt Leute, die alles von sich weisen, solange sie selber nicht betroffen sind oder niemand, der ihnen nahesteht, betroffen ist. Elisabeth, das ist das Präventionsparadoxon. Niemand weiß, wie schlimm es uns getroffen hätte, wären die Präventionen nicht in der Form vonstatten gegangen, wie sie es nun mal sind. Und weil die Präventionen gewirkt haben, will man sie für unnötig und übertrieben abstempeln, nach dem Motto, mit Kondom ist nie etwas passiert, lass es uns ohne probieren. Martha, vielleicht sollte man einfach differenzieren. Es gibt Menschen, die sind einfach gestrickt, die wählen auch mal Trump. Dann gibt es welche, die versuchen zumindest etwas über den Tellerrand zu sehen und das große Ganze anzudenken. Zum Beispiel die Rolle von der Bill und Melinda Gates Stiftung. Das ist berechtigte Kritik. Da geht es nicht nur darum, wie die das viele Geld angehäuft haben, sondern dass sie jenseits jeglicher Kontrolle agieren können. Die machen, was sie wollen. Ein bisschen Intelligenz setzt für mich voraus, Zusammenhänge verstehen zu wollen. Alex? Seuchenschutz ist meiner Meinung nach nicht verhandelbar und nicht hinterfragbar. Aber diese Erkenntnis und das daraus bei manchen resultierende Gefühl der Hilflosigkeit ist kein Grund, gleich rundweg alles zu bestreiten und eine große Verschwörung zu erfinden, dass wir alle mit Chips ausgestattet werden sollen, Zwangsimpfungen, totale Überwachung und alle sollen gefälligst der gleichen Meinung sein, damit ein Volkskörper entsteht. Das erinnert mich arg an vergangene Zeiten, die ich zum Glück nicht mehr miterlebt habe. Hannes, nahezu die ganze Welt hat beim Lockdown mitgemacht. Jede Regierung muss doch die Einbrüche in der Wirtschaft mit eingerechnet haben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da vollkommen kopflos einfach mitgemacht worden ist. Wir sperren alles zu, wir riskieren, dass die Wirtschaft zusammenbricht, wir riskieren, dass wir unser Budget so überlasten, dass die nächste Generation noch darunter leiden wird. Alles nur aus Spaß und Tollerei, um das Gesicht zu wahren, weil man die Bewohner vor der Seuche schützt? Die müssen sich doch irgendwas gedacht haben. Oder war das komplett unüberlegt? Oder wollte man eine geplante Wiederaufbausituation schaffen, dass dann nachher sowas wie Kriegsgewinnler sich bereichern können? Elisabeth, die Social Media haben ihren Teil zur Panikmache beigetragen, indem sie Meldungen mit Archivbildern garnierten. Ein Foto von den aufgereihten Särgen wurde wiedererkannt als ein viel früheres. Es zeigte Särge von Lampedusa, nicht aus Bergamo. Diese Fake News sind doch nur dazu da, dass wir alle meinungslos gemacht werden. Martha, das Bergamo-Foto, ja, das Blöde daran ist, dass die Leute dann gar nichts mehr glauben, wenn sich herausstellt, dass das Fake ist. Genauso war es ja mit diesem Film, in dem Menschen einen Aldi stürmen, angeblich wegen Klopapier, und sich dann herausstellt, dass der Film aus den 90ern stammt und die Leute Computer kaufen wollten. Die Welt ist total verrückt. Ich habe manchmal das Gefühl, alle ticken aus, jeder hat die Wahrheit gepachtet. Der gesunde Menschenverstand scheint nicht mehr existent zu sein. Man wandelt zwischen Hysterikern und Leugnern. Das Virus heißt bei Fanatikern ja jetzt nicht einmal mehr Covid-19, sondern Covid-1984, George Orwell, der totale Überwachungsstaat. Hannes, auf WhatsApp habe ich viele inzwischen einfach auf stumm geschaltet. Wirre Ordnungsprinzipien über weltumspannende Verschwörungen, mystische pseudowissenschaftliche Theorien. Was ich will, sind Fakten. Elisabeth, mein WhatsApp wird mit Theorien, das und warum Corona nur ein Fake ist, geflutet. Von diesen Vollpfosten gibt es mehr, als ich dachte. Da wird Unsinn zur neuen Wissenschaft hochstilisiert. Alex, ich lese das alles ganz gern, mit so einem wohligen Schauern, wie sich Dummheit eigentlich schneller als ein Virus ausbreiten kann. Wenn einer weiß, was Exponentialfunktionen bedeuten, wenn einer sich mit Computerprogrammierung auskennt, wenn einer Zahlen in Kurven umwandeln kann, dann ist jeder Hobby-Computer-Fuzzi sofort ein Experte, der mehr drauf hat als Wissenschaftler, die ihr Leben lang als Epidemiologen oder Virologen gearbeitet haben. Ich kann bei mir selbst ansetzen, meine eigenen Gedanken prüfen und analysieren, was sie ausgelöst hat. Ich muss auch niemanden von irgendwas überzeugen. Zwischen Hysterikern und Leugnern, ja, da gibt es eine riesige Palette. Martha, ich würde wirklich gern wissen, wie die Leute ticken und warum sie wem was nachplappern. Alex, das wüsste ich auch gern. Es sind ja vernünftige Leute, manchmal nette Leute, aber dieses Virus scheint auf die Leute eine virale Dummheitswirkung zu haben. Auf einmal wollen sie alle, dass ihnen jemand sagt, wo es lang geht. Und das ist das, was mir am meisten Angst macht. Dass wir dann irgendjemandem glauben und folgen, nur weil er so tut, wie wenn er eine Führungspersönlichkeit ist. Hannes, ich habe bisher zwei Leugner in der Kundschaft erlebt. Einer war der Meinung, dass es hier nur zum Reboot des Finanzsystems ist und es gar kein Virus gibt. Der andere hat mir in geilster, flüsternder Verschwörerstimme zugeflüstert, ah, Corona, die größte Lüge der Menschheit. Da wollte ich gar nicht erst weiterreden. Die zwei Kunden sind durchaus keine Dummköpfe. Wieso die sowas sagen, ist mir völlig unverständlich. Alex, hast du sie gefragt, woher sie ihr Wissen haben? Hannes, in Anbetracht dessen, dass es Kunden sind, habe ich das nicht getan. Mein Chef fände das eher unlustig und die entstehenden Diskussionen wären ja auch eher sinnfrei. Alex, ja, das ist natürlich blöd. In solchen Fällen wäre ich wahrscheinlich auch still geblieben. Elisabeth, ich hoffe, die Bekloppten nehmen mit der Lockerung wieder ab. Hannes, ich betrachte das als Selbstprofilierungsversuch von Hobby-Epidemiologen. Das Jahr 2020 wird in die Geschichte eingehen als das Jahr der Halbgebildeten, der 50% Experten. Ich habe eine Bekannte, die grundsätzlich gegen alles ist, was so die Allgemeinheit als existent annimmt. Dabei widerspricht sie sich dauernd. Die Erde ist nicht rund, aber sie guckt auf Google Earth und stellt fest, dass das Eis der Antarktis doch noch gar nicht so sehr geschmolzen ist. Ich habe sie trotzdem ganz gern. Dass sie über depressive Phasen klagt, wundert mich allerdings nicht wirklich. Alex, diese idiotischen Verschwörungstheorien, gemixt mit Jammern wegen Grundrechten, ich find's schrecklich. Dummheit ist noch schlimmer als Corona. So gut es geht, halte ich mich fern von jedweder Information. Es reicht mir schon, wenn ich mit Überschriften bombardiert werde, wenn ich mein Web öffnen möchte. Ich verzichte auf Sondersendungen, ich schaue mir schon gar keine Talkrunden mehr an. Martha, was die Leute so sagen, wenn sie ihre eigene Meinung haben, das ist nicht nur nervig und ermüdend, das ist gefährlich. Verunsicherung ist das Gefährliche. Dummheit ist nicht gleichzusetzen mit Meinungsfreiheit. Elisabeth, Dummheit ist nicht gleichzusetzen mit Meinungsfreiheit. Martha, wenn du Dummheit mit Uninformiertheit gleichsetzt, dann stimmt das. Elisabeth, okay, was ist dumm? Falsche Schlüsse ziehen? Falsches Wissen erwerben? Nichts dazulernen? Nehmen wir an, es gibt 100 Tatsachen und jemand kennt 50 davon. Jemand anders kennt die anderen 50. Wer ist jetzt dumm? Wer hat recht? Für mich ist dumm, wer nur nachplappert, egal wem. Der, der einem Guru nach dem Geschwurbel redet, ist genauso dumm wie jemand, der alles glaubt, was uns irgendwelche Experten erzählen. Deren Erkenntnisse wechseln einander ja auch tagtäglich ab. Man muss alles hinterfragen und dann kann man sich seine eigene Meinung bilden. Tut man das nicht, dann ist man dumm. Hannes, das Thema ist so hochkomplex und die Fachleute selbst noch auf dem Pfad der immer neueren Erkenntnisse, dass sich ein unübersehbarer Mischmasch aus Fakten und Vermutungen ergibt. Dazu noch eine Prise Misstrauen gegen die da oben, gespeist aus der Erfahrung, dass sie uns immer wieder belogen haben und zack, fertig ist die neue Theorie, die natürlich immer die einzige wahre Wahrheit ist. Und wer sie nicht glaubt, ist entweder im Mainstream gefangen oder ein Schlafschaf oder Opfer der Herrschenden. Das ist so herrlich simpel, ich könnte heulen. Alex, mir fehlt im Moment meine klare Linie. Ich sehe den Weg irgendwie nicht. Natürlich gibt es viele unbekannte Größen und es gibt keine Erfahrungen, auf die man sich stützen kann. Aber dass einem auch von offizieller Seite so oft ein neuer Blödsinn aufgetischt wird, der in den Folgetagen dann nicht mehr gilt oder widerlegt wird, das stört mich extrem. Und diese Sache mit der Bargeldabschaffung, damit alle Geldströme überwacht werden können, da geht es nicht mehr um die Virusströme, sondern um die Geldströme, die kontrolliert werden sollen. Hannes, woher sollen die Experten in wenigen Monaten Klarheit bekommen, für die man in der Wissenschaft sonst Jahre braucht? Mit diesem neuen Virus kennt sich doch anscheinend überhaupt niemand aus. Die offizielle Seite hat kaum Kenntnisse und Erfahrungen, kann sie nicht haben. Was also soll die Politik tun? Nicht handeln und warten, bis man gesicherte Erkenntnisse hat? Elisabeth, natürlich sollen die handeln, aber ich bin nun mal jemand, der gern versteht, was und wie und warum und wieso. Ich möchte es genau wissen. Und es macht mich fertig, wenn ich da an Grenzen stoße, für die ja auch nicht unbedingt jemand etwas kann. Elisabeth, was ich einfach nicht gutheißen kann, sind diese ständigen Kehrtwendungen. Anstatt sich über Teilerfolge zu freuen, wird jetzt verkündet, dass uns eine zweite Welle trifft, die aggressiver ist. Oder die Maskenpflicht, da gibt's doch keine Diskussionen. Ich trage sie und ich habe verstanden, warum wir sie alle tragen. Das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun, wenn man die Maske nicht trägt. Das ist einfach nur saublöd. Hannes, ich bin hin und her gerissen zwischen Panikmache und alles nicht so schlimm. Ich denke mir aber, wenn es keinen Lockdown gegeben hätte, dann weiß man ja auch nicht, wie es sich entwickelt hätte. Better safe than sorry. Ob diese ganzen Verschwörungstheorien stimmen oder nicht, ist mir egal. Ich sehe den Lockdown auch als eine Art Experiment, wie es wäre, wenn zum Beispiel eine Atomwolke, Kraftwerk, Breakdown oder ähnliches über uns weht und dann alle eben recht diszipliniert zu Hause bleiben. Insofern ist es ein gutes Experiment, sozusagen ein Probealarm. Unterm Strich geht es um Verhältnismäßigkeit und Abwägen, wie man die Informationen gewichtet. Wenn ich merke, dass wir alle zwar andere Meinungen haben, aber dem anderen zuhören, ist alles in Ordnung. Das hat mit Respekt zu tun. Auf den Tod nicht ausstehen, kann ich Polemik, irgendwelche Totschlagkeulen und Schuldzuweisungen. Dann entsteht automatisch dieses Sammelbecken von Verschwörungstheoretikern, Rechtspopulisten und Impfgegnern. Und dort wird mit Parolen herumgeschmissen, dass mir schlecht wird. So, Schluss jetzt mit diesem Facebook-Chat, von dem ich euch einige Auszüge vorgelesen habe. Und jetzt möchte ich euch noch Teile eines Briefwechsels zwischen Michael Fleischacker und Martin Sprenger zukommen lassen. Martin Sprenger ist Public Health Experte und ehemaliges Mitglied des Corona-Expertenbeirats im Gesundheitsministerium. Martin Sprenger schreibt, ich zitiere aus dem Online-Magazin Addendum: Es zipft mich schon dermaßen an, wie ihr plötzlich alle zu Moralaposteln werdet. Ja, jeder Todesfall ist tragisch, egal ob in Österreich, Italien, Afrika oder den USA. Aber tut doch bitte nicht so, als ob erst seit dem Jahr 2020 gestorben wird. 250.000 Todesfälle aufgrund dieser Pandemie sind tragisch. Aber sind die 1,2 Millionen vorzeitigen Sterbefälle aufgrund von Tuberkulose und 1 Million aufgrund von HIV/AIDS nicht auch tragisch? Was ist mit den 5,3 Millionen Kindern, die jedes Jahr vor dem 5. Lebensjahr versterben? Jedes Jahr. Immer und immer wieder. Auf dem Dashboard wären das 14.500 Sterbefälle jeden Tag. Doppelt so viele wie am Höhepunkt der Corona-Pandemie. Hat euch das bisher irgendwie gekümmert? Viele dieser Todesfälle wären vermeidbar gewesen. Hat sich irgendeiner von euch Moralaposteln jemals dazu geäußert? Ich hätte auch gut und gerne auf diese Pandemie verzichtet. Aber euch, die ihr da jetzt so politisch korrekt und pseudo-empathisch in diversen Medien herumheuchelt, möchte ich am liebsten laut ins Gesicht schreien: Wo ist eure Empathie, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken? Wo ist sie, wenn Kinder in Flüchtlingslagern, eine Flugstunde von Österreich entfernt, jämmerlich krepieren? Eure Scheinheiligkeit kotzt mich an. Ende Zitat Martin Sprenger. Michael Fleischacker hat ausführlich geantwortet. Hier ein Absatz, den ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Ich lese wieder vor. Es gehört zu den vielen Ironien dieser Krise, dass die Floskel »Das rettet Menschenleben« zum Totschlagargument geworden ist. Jeder, der sich jemals ernsthaft mit Fragen der Bioethik beschäftigt hat, weiß, dass es keinen absoluten Lebensschutz gibt. Nicht einmal in Bezug auf den einzelnen Menschen und schon gar nicht mit Blick auf die Gesellschaft. Immer muss abgewogen werden, ob Maßnahmen, die mit dem Argument des Lebensschutzes in die Grund- und Freiheitsrechte aller eingreifen, gesamtheitlich mehr Nutzen oder Schaden bringen. Ende Zitat Fleischacker, den Link zum Briefwechsel poste ich. Auf YouTube habe ich ein Video gefunden. Es ist ein bisschen kitschig, das muss ich zugeben. Es heißt Dear Humankind und es spricht das Virus höchst persönlich. Corona spricht zur Menschheit und zwar wie folgt. Ich lese vor. Liebe Menschheit, Danke, dass ihr mein super Gastgeber seid. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Gelegenheit haben würde, auf eine so reichlich vorhandene Spezies wie euch zu treffen. Die meisten Viren kennen nur ihr ursprüngliches Wirtstier. Viele von uns existieren ausschließlich im feuchten Untergrund eines abgelegenen Regenwaldes. Wir Viren werden von gesunden Umgebungen mit vielfältigen und reichlich vorhandenen Wildtieren in Schach gehalten. Aber wenn ihr Urwälder zerstört und Milliarden von Tieren fangt, um euren unersättlichen Appetit zu stillen, bringt ihr Viren wie mich aus unserer natürlichen Quarantänezone heraus. Ihr stellt uns neue Wirte vor, wie euch. Ihr seid ein Superwirt von 8 Milliarden Individuen und es werden immer mehr. Ein wandernder, fliegender, schwimmender Menschenfleischmarkt, ein leckeres Buffet. Ihr macht gewichtsmäßig ein Drittel aller Säugetiere auf der Erde aus. Die Tiere, die ihr züchtet, um euch zu ernähren, wiegen mehr als alle wilden Säugetiere und Vögel auf dem Planeten. Ihr zerstört mein natürliches Umfeld, ihr rottet meine natürlichen Wirte aus und gleichzeitig bietet ihr mir mit eurer Spezies ein Rettungsboot, das größer als die Titanic ist. Warum sollte ich nicht springen? Warum sollte ich mich nicht an euch delektieren? So fies ich auch erscheinen mag, es liegt aber nicht in meinem Interesse, meine Wirte auszulöschen. Wir alle, ihr und wir alle brauchen anderes Leben, um zu gedeihen. Wenn diese Krankheit euch die Augen für die tiefere Krankheit auf unserem gemeinsamen Planeten öffnet, wird es für uns alle von Nutzen sein. Aber meine große Frage an euch lautet: Bin ich genug? Wenn apokalyptische Waldbrände nicht genug sind, wenn verschwindende Gletscher nicht genug sind, wenn Super-Hurricanes nicht genug sind, ist dann der kalte Schatten, den ich über das Leben von euch und euren Lieben werfe, genug, damit ihr euch endlich der Aussicht auf eure eigene Auslöschung stellt? Nur ihr könnt euch dafür entscheiden, das Heilmittel gegen die tief sitzende Krankheit auf diesem Planeten zu sein. Ihr könnt euch dafür entscheiden, die uralten Ozeane, Wälder und Graslandschaften zu pflegen, die euch ernähren. Bringt den Chor des Urwaldes wieder in die stillen Regenwälder zurück. Trefft jeden Tag weise Entscheidungen darüber, was ihr konsumiert und wie ihr lebt. Indem ihr die Natur in all ihren wilden und wunderbaren Formen schützt, schützt ihr euch. Während die Erde innehält, um kollektiv tief durchzuatmen, habt ihr die seltene Gelegenheit, euch eine neue Zukunft auszumalen und euch neu zu definieren. Sagt mir also, für welche Zukunft entscheidet ihr euch? Ende Zitat, Übersetzung des Videos Dear Humankind, den Link zum Video werde ich auch posten. Ich habe vor ein paar Tagen ein Social Distancing Picknick mit Freunden gemacht. Wir waren sehr auf Abstand, wie es verordnet wurde. Wir haben ein bisschen Wein getrunken, uns von Weitem zugeprostet. Ja, nicht mit den Gläsern anstoßen, wer weiß, vielleicht springt das Virus von Glasrand zu Glasrand. Und schließlich hat eine Freundin gesagt, jetzt wäre es an der Zeit, Widerstand zu leisten. Heftiges Kopfnicken allseits, keine Gegenargumente. Ja klar, Widerstand ist gut, Widerstand ist immer gut. Man hat gefragt, Widerstand wogegen? Gegen den Populismus, das ist klar. Wogegen noch? Gegen die Überwachungs-App, gegen Einschränkungen der Meinungsfreiheit, gegen Angstmache, gegen Panikmache, gegen Belogenwerden von Politikern, gegen Impfzwang, gegen multinationale Konzerne, gegen Trump. Die Liste war lang, wogegen wir alle waren. Die Liste ist zu Recht sehr lang. Sie ist endlos. Aber was wäre ein wirklicher Last Exit, wenn ich gegen alles bin, wozu die heutige Zivilisation mich zwingen will? Eine Lösung hätte ich wie folgt. Ich besitze unbestelltes Land. Oder ich kaufe es, pachte es oder ich besetze es. Ich pflanze meine eigenen Lebensmittel an, ich kaufe nie wieder Kiwis aus Neuseeland. Ich esse im Winter eingelegtes Sauerkraut, das mich mit Vitamin C versorgt. Ich habe meine eigenen Hühnchen im Garten herumscharren, ab und zu ein Ei, Ab und zu muss ich ein Hühnchen schlachten, wenn es nicht mehr legt, weil es sonst den noch legenden Hühnchen das Futter wegfrisst. Ich habe auch ein paar Schäfchen, deren Fell ich schere. Ich spinne die Wolle und stricke mir dann meine eigenen Pullover und ab und zu gibt es Schäfchenbraten, also Lammbraten, mit Rosmarin aus dem eigenen Garten. Das geht alles, ein autarkes Leben ist keine Fantasie. Es gibt viele Publikationen darüber, wie man vollkommen unabhängig leben kann. Nachhaltig und nicht der Globalisierung angehörend. Es geht und es wird auch umgesetzt. Das wäre der ultimative Last Exit. Zitat aus utopia.de: Weltweit gibt es viele Ökodörfer, die weitestgehend autark leben. In Ökodörfern ist vor allem der Austausch von Wissen und Fähigkeiten eine große Bereicherung. Auch der soziale Aspekt in Ökodörfern, Kommunen und Lebensgemeinschaften spielt eine erhebliche Rolle im autarken Leben, das vom ständigen Austausch und Netzwerken lebt. Wie der Soziologe Karl Marx schon sagte, Freiheit wird in der Gemeinschaft erreicht. Zitat Ende. Es hat mich gefreut, wieder eine Stunde für euch da zu sein. Ich wünsche euch einen schönen Mai und einen schönen Juni-Anfang, bis wir uns in einem Monat wieder hören. Habt es fein!
Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.